Im vergangenen Jahr, da kam es in den USA immer wieder zu Protesten im ganzen Land. Da sie mit der Politik und dem Führungsstil von Donald Trump nicht zufrieden waren, schlossen sich viele Amerikaner zusammen und demonstrierten unter dem Motto No Kings, also keine Könige. Sie wollten keinen König, keinen Herrscher über sich, der aus ihrer Sicht ja einfach nur willkürlich und eigensinnig ihr Land führt. Man mag von Donald Trump und seiner Politik halten, was man will, aber er förderte damit unbewusst zwei Dinge zutage, die uns Menschen seit dem Sündenfall in uns tief verankert sind. Zum einen ist da der Wunsch nach Selbstbestimmung, der Wunsch nach Herrschaft und einer Gewissheit, dass niemand da ist, der über einen herrscht und wir endlich mal tun und lassen können, was wir wollen. Und zum anderen zeigt es auch, dass wir Menschen dafür geschaffen sind, einem König zu dienen. Nicht einem König, nicht irgendeinem Herrscher, wie wir sie täglich in unseren Nachrichten sehen, der seine Wertmaßstäbe am Wählerwillen anpasst, der in die eigene Tasche wirtschaftet oder sein Volk niederhält. Nein, wir sind geschaffen und in uns ist eine Sehnsucht nach dem einen wahren König. Einem, der für immer herrscht, der unangefochten auf dem Thron sitzt, aber auch sein Volk beschützt und sich selbst fürs hingibt. Einem, der selbst für Gerechtigkeit sorgt und nicht ungerecht ist, der nicht versklavt, sondern befreit und erlöst. Einen, der sein Volk von den Götzen hin zu dem wahren Gott führt. Einen, der selbst Gott und Mensch ist. Und es gab und gibt und wird immer nur einen wahren König geben, Jesus Christus. Und diesen wahren König, den hat sein Volk so sehr herbeigesehnt, so nötig gehabt, weil sogar die ersten Könige Israels auch in einem ungeteilten Reich versagten. Sie haben sich lieber an ihre Macht als an die Macht Gottes gehalten. Wir haben das in den letzten Tagen im Bibelseminar gesehen und so wird überdeutlich, dass dieses Volk einen wahren König braucht. Und mit diesem wahren König schreibt Gott Geschichte. Und so soll das Thema heute Morgen sein, Gott schreibt Geschichte mit dem wahren König. Und du wirst feststellen, dass nicht nur das Volk Israel, sondern auch du dafür geschaffen bist, diesem wahren König zu dienen. Und dass es sogar nichts Besseres gibt, als genau das zu tun. Und dass deine scheinbare Selbstbestimmtheit, deine Unabhängigkeit, das ist, was dich wirklich gefangen hält und davon abhält, ein in Jesus sinnerfülltes Leben zu leben. Und lasst uns dafür die ersten Verse aus 1. Samuel 24 lesen. 1. Samuel 24, Verse 1 bis 8. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass wir jetzt darüber nachdenken dürfen, dass wir darüber nachdenken dürfen, wie es uns verändern und zu dir hinziehen will, dem einzig wahren König. Und wir bitten dich, beruhige doch jetzt unsere Herzen, dass wir auf dich und dein Reden hören können. Amen. Gott schreibt Geschichte durch und mit dem wahren König. Und dieser wahre König, der versteht erstens die Versuchung, er vertraut zweitens auf Gottes Gerechtigkeit und er verlässt sich drittens auf Gottes Plan. Das sind die drei Punkte, um die es heute Morgen gehen soll, die wir diesen Text aufteilen wollen. Und so lasst uns also mit diesem ersten Punkt starten. Der wahre König versteht die Versuchung. Und diese zugehörigen Verse 1 bis 8, die haben wir gerade schon gelesen. Und hier müssen wir vielleicht erstmal klären, wer ist denn jetzt eigentlich der wahre König? Ja, schließlich haben wir es hier in diesem Kapitel mit zwei Männern zu tun, die beide von Samuel gesalbt wurden, um König zu sein. Saul sitzt schon auf dem Thron, er ist der Anführer des Heeres, das Volk gehorcht ihm. Wer ist da schon David? Er hat Priester belogen, er hat sich als Soldat zu den schlimmsten Feinden, den Philistern, abgesetzt. Er schart immer mehr zwielichtige Männer um sich. Das ist all das gewesen, was wir in den letzten Tagen von ihm gelesen haben. Aber wir haben auch gelesen, dass Gott eindeutig festgelegt hat, wer der wahre König ist, wer König werden soll. In 1. Samuel 13 sagt der Prophet Samuel Saul ganz unmissverständlich, dass sein Königtum keinen Bestand haben wird, weil er Gott nicht gehorcht hat. Gott hatte Saul verworfen und erkannte sein Schicksal. Doch im Kapitel zuvor sagt Jonathan, also Sauls eigener Sohn, zu David: Du wirst König werden über Israel und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater weiß dies wohl. Der wahre König Israels ist also David und er wartet nur noch auf die Umsetzung von Gottes Plan. Und dieses Warten auf die Umsetzung von Gottes Plan, das dauert nicht nur ein paar Wochen und es ist auch keine sorgsame Einarbeitung von Saul geplant, damit David möglichst reibungslos in sein neues Amt starten kann. Nein, David wird von Saul jahrelang verfolgt. Er wird mit Speeren beworfen, diffamiert. Das Ganze zieht sich über 8 Jahre. 8 Jahre ist er auf der Flucht, gehetzt, nie sicher, oftmals verraten von seinem eigenen Volk. Und er muss sich immer wieder, wie wir hier in den ersten Versen gelesen haben, an abgelegene Orte zurückziehen. Und so zieht er sich hier in die Berge oberhalb des Toten Meeres zurück. In Engedi selbst war eine Oase, wo er sich und sein Gefolge versorgen konnte. Und in der Wüste um Engedi, da gab es viele Felsen, viele Höhlen, wo er sich mit seinen mittlerweile 600 Mann zurückziehen konnte. Und so zieht er sich zu den zerklüfteten und ja auch dem Namen nach nicht gerade einladenden Steinbockfelsen zurück. Doch auch hier findet ihn wieder sein Verfolger. Saul nämlich, der König von Israel, auf der anderen Seite, er hatte mittlerweile einen regelrechten Verfolgungswahn. Er fühlt sich nicht nur bedroht von David, er kann auch gar nicht anders, als jede Chance zur Verfolgung Davids zu nutzen und sie auch wieder aufzunehmen. Saul ist mal wieder gut informiert und nachdem er mit den Philistern im Krieg war, eine Schlacht geschlagen hat, kehrt er mit einer kleinen Spezialeinheit von 3000 Mann zurück, um das zu vollenden, was eben dieser Angriff zuvor kurz noch verändert hatte. Wir haben es gestern Abend noch gehört. Saul war ganz kurz davor gewesen, David zu schnappen, aber dann hatte Gott die Philister gebraucht, dass Saul wieder abziehen musste. Er konnte seinen Plan nicht vollenden. Und so hat er jetzt diesen einen Plan, wieder dorthin zurückzukehren, seinen Feind zu finden und zu töten. Saul kommt hier wirklich nicht, um zu verhandeln. Saul kommt auch nicht irgendwann, er kommt sofort, als sich ihm die Gelegenheit bietet. Dieses Kapitel und auch die vorigen, die wir uns jetzt eben an diesem Wochenende angeschaut haben, die sind wirklich atemlos geschrieben. Dass wir so einen Eindruck bekommen, wie verfolgt David war und wie grimmig entschlossen Saul seinen Plan jetzt endlich in die Tat umzusetzen. Das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Doch auch Könige müssen mal. Und sie müssen nicht nur Pause machen, sie müssen auch andere Dinge, das meint hier der Vers 4, mit Füße bedecken. Saul musste einfach mal austreten nach dieser langen Verfolgung. Und vielleicht war dieser Platz, diese Höhle in der Nähe der Schafhürden, für so einen Zwischenstopp bekannt. Wir wissen das nicht genau. Auf jeden Fall nutzt Saul die Gelegenheit und zieht sich allein in die Höhle zurück. Was er nicht weiß, ist, dass diese Höhle deutlich größer war und eben nicht nur als Raststätte genutzt wurde. Das sehen wir hier am Ende von Vers 4, wo der Schreiber David mit ins Spiel bringt und diese Spannung auf einmal wirklich greifbar wird. Beide Könige sitzen zusammen in der gleichen Höhle. Er sitzt mit seinen Männern direkt dahinter und sieht nun, wie sein größter Feind vollkommen ahnungslos, vollkommen schutzlos ihm quasi auf dem Silbertablett serviert wird. Wie gut hat Gott das gerade eingefädelt. Das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Zumindest denken das seine Männer. David schleicht also los, er zückt das Messer und in seinem Kopf muss es wirklich getobt haben. Versuchung oder Vorsehung? Versuchung oder Vorsehung? Was meine ich damit? Die Versuchung, genau das zu tun, was seine Männer gesagt haben. Das ist kurzfristig auf jeden Fall die beste Idee, das Messer zu nehmen, selbst auf den Thron zu steigen, weil er Saul getötet hat. Oder auf der anderen Seite die Vorsehung. Gottes souveräner Plan für sein Leben und diese Situation. Und damit stellt sich die Frage, Gottes Plan oder meiner? Und wir haben gerade in den Kapiteln 21 und 22 gesehen, er hat sich oft für seine Meinung entschieden, für seinen Plan entschieden und Gott musste ihn zurückholen. Er müsste ihn zurück nach Israel schleifen und er hat daraus gelernt. Er weiß, wie er zu reagieren hat und er reagiert wahrlich königlich. Er zückt das Messer und schneidet nur einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Das ist wirklich überraschend nach dem, was wir gelesen haben. Zwei Kapitel hatte David nämlich genau das eben nicht getan. Er war seinen Weg gegangen, er kannte Gottes Plan, er wusste, dass er König werden sollte, doch er meint, er könnte Gott etwas bei der Umsetzung seines Plans helfen. Dieses Kapitel, was wir hier aber lesen, sehen wir, dass ja, David einen Lernprozess hinter sich hat und dass es nur durch Gottes Gnade gut ausgegangen ist. Gott hatte ihn bei den Philistern und in Moab bewahrt, bei den Feinden Israels. Er hat ihn versorgt, dass David hungrig war und er hat ihn jetzt zu sich zurückgeholt. Und so haben wir jetzt eben im letzten Kapitel schon gesehen, er ist nicht einfach losmarschiert nach seinem eigenen Gutdünken, sondern er hat immer wieder den Herrn befragt und erst, wenn er von Gott ein klares Ja hatte, hat er auch gehandelt. Gott hatte Davids Umstände gebraucht, diese verzweifelte Notlage über Jahre, um ihn auf diese Situation in der Höhle vorzubereiten. Und so sehen wir nach diesen zwei Kapiteln des Versagens, Kapitel 21 und 22, und diesem Kapitel der Flucht in 23, jetzt drei Kapitel, wo David versöhnt, wo er verschont. In den Kapiteln 24 und 25 und 26 lesen wir das, dass er als wahrer König seine Feinde verschont und nicht tötet, wie es Saul getan hatte. Er hatte gelernt, Gott wird zu seiner Zeit seinen Plan umsetzen und es ist nicht an mir, das zu beschleunigen. Und er hatte auch gelernt, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Es kann niemals richtig sein, eigenmächtig oder sündig Gottes Plan umzusetzen. David weiß, dass er König wird, aber er hat keinen Auftrag, sich selbst dazu jetzt zu machen. Und so versteht er hier die Versuchung, denn was seine Männer ihm hier sagen, das ist nur so halb ein Zitat von Gott, nur so halb Gottes Plan. Schaut in Vers 5, sie sagen, Gott hat dir doch gesagt, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Das hat Gott aber nie gesagt. David hat nie diese Ansage von Gott bekommen, mit Saul zu machen, wie es ihm gefällt. David hatte die göttliche Zusage, dass er König wird, aber er hatte keinen Auftrag dafür, es selbst in die Hand zu nehmen und selbst Hand anzulegen. David weiß das und er reagiert mittlerweile wirklich feinfühlig auf Gottes Plan und auch wenn er davon abweicht, das sehen wir in Vers 6. Er schneidet den Zipfel des Gewandes ab und sein Herz schlägt in ihm. Nicht wegen der Aufregung, sondern vor schlechtem Gewissen. Er hat den Gesalbten des Herrn angefasst. Für ihn war es, als würde er ein Stück von Saul abschneiden und nicht einfach nur von seinem Mantel. Sein Gewissen, das schlägt ihn, weil es mittlerweile so sehr von Gottes Maßstäben geprägt ist. Wo David vorher noch die gleichen eigenmächtigen Mittel wie Saul angewendet hatte, handelt er jetzt besser als Saul. Zweimal betont er hier, Saul ist der Gesalbte des Herrn, den kann ich nicht töten. Saul hatte in Kapitel 22 kein Problem damit, die Gesalbten des Herrn, die Priester zu töten. Er hatte für seinen eigenen Vorteil getötet. Aber David reagiert anders. Er handelt und denkt und fühlt wie der wahre König. Und das zeigt eine Charaktereigenschaft, die Gott in ihm durch die Zeiten der Verfolgung hat wachsen lassen. Und das ist Geduld. Das ist eins der Kernthemen dieses und der folgenden Kapitel. Und diese Geduld, die wird hier direkt nochmal auf die Probe gestellt. Seine Männer sehen das nämlich ganz anders. Schaut in Vers 8, er muss sie wirklich zurückhalten, er muss sie runterreißen, steht hier, wenn man in den Urtext schaut. Er muss sie fast gewalttätig davon abhalten, sofort loszuschlagen. Ja, wir können uns so ein Joab direkt vorstellen, okay, dann mache ich das halt. Aber so ist es nicht und er hält seine Männer davon ab. Und es ist so verständlich, nach so einer Leidenszeit, und es zeugt davon, wie David von Gott verändert wurde. Er versteht, Geduld ist nicht einfach Inaktivität. Es ist ein aufmerksames Bereitsein, es ist ein aktives Einfügen in Gottes Plan. Und dazu muss man auf Gottes Wort hören. Auch wir brauchen Gottes Wort, um unsere Umstände richtig einschätzen zu können. Wir sind ebenfalls so leicht versucht, eine göttliche Zusage zu unseren Gunsten zu verdrehen und daraus zu machen, was uns gerade gefällt. Wir sind schnell versucht, unsere Sehnsüchte mit Gottes Willen zu verwechseln. Ja, es fühlt sich so gut an, es fühlt sich so richtig an. Die Gelegenheit ist gerade so günstig. Ich tue doch bestimmt Gottes Willen. In einer heute bestellt und morgen da Welt, da steigt die Versuchung, die Geduld einfach links liegen zu lassen. Doch Gott will, dass wir uns durch sein Wort und durch seinen Geist dorthin erziehen zu lassen, geduldig zu werden. Nicht einfach, damit wir gut erzogene Kinder Gottes sind und brav auf unserem Stuhl still sitzen. Nein, er will, dass wir Vertrauen lernen, dass wir es lernen abzuwarten, bis Gott seinen Plan erfüllt. Wo stehst du gerade vor der Versuchung, deine Lebensziele schneller zu erreichen, eine Abkürzung zu nehmen, die Gott nicht vorgesehen hat? Und woher nimmst du die Kraft, in dieser Versuchung zu widerstehen? Wo lernst du Gehorsam, auf die Erfüllung von Gottes Plan zu warten? Du lernst es nur in Gottes Wort und in der Abhängigkeit vom Sohn Davids, von dem wahren König Jesus Christus. Selbst er musste diesen Gehorsam als ganzer Mensch, als ganzer Gott auf dieser Welt lernen. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Der Sohn Davids, er bekam in seinem Leben nicht nur die Chance auf ein Königreich, sondern auf alle Königreiche dieser Welt. Er hätte das Kreuz vermeiden können, er hätte nur einmal kurz sich hinknien müssen. Aber auch nach 40 Tagen Wüste, als er ausgehungert war, hat er dem Teufel widerstanden. Jederzeit hätte er, wie gefordert, einfach vom Kreuz herabsteigen können. Er hätte seine Feinde strafen können. Doch er erlag dieser Versuchung nicht. Er gehorchte dem Plan und der Vorsehung seines Vaters. Er, der wahre König, der noch viel mehr Feindschaft gegen sich hatte, der härter versucht war, der erkennt die Versuchung und er geht nicht auf sie ein. Und er macht es um der vor ihm liegenden Freude willen. Er erduldet das Kreuz, so heißt es später auch im Hebräerbrief. Wir sehen, dass der wahre König die Versuchung erkennt und auch ebenfalls Leben verschont. Denn dieser wahre König ist auch der heilige Gott, der alles Recht hätte, Sünde zu bestrafen, auch uns als Sünder zu bestrafen. Als Rebellen, die gegen sein Königreich immer wieder aufstehen. Doch dieser König verschont unser Leben. Er stirbt für uns. Er gibt aus Gnade Möglichkeit zur Gemeinschaft mit ihm und lädt dich in sein Reich ein. Also mach nicht einfach halbe Sache mit dieser Welt. Erlieg nicht einfach den Versuchungen dieser Welt und hab noch so ein bisschen Jesus mit dabei. Glaube und folge diesem wahren König nach. Und wenn du diese Gnade kennst und die Verschonung deines Lebens auch bestaunst, dann wird es auch immer leichter, auf Gottes Gerechtigkeit zu vertrauen, auch wenn es hart ist. Lass uns dafür zu David und Saul zurückkehren, denn wir sehen, wie David als wahrer König auf Gottes Gerechtigkeit vertraut. Der wahre König, er vertraut auf Gottes Gerechtigkeit. Punkt 2. Ich lese ab Vers 9. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Da sah Saul hinter sich und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten. Aber es war mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt, du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Noch ein Unterschied zu den Kapiteln zuvor. David sucht jetzt die öffentliche Konfrontation. Er traut sich heraus und es kommt das erste Mal zu einer Konfrontation dieser Könige. Und Davids Auftreten ist nach all der Frucht, nach all dem Leiden absolut erstaunlich. Er kniet vor dem König Saul und seinem Verfolger nieder. Und dieses Auftreten, es ist nicht geheuchelt, es ist echte Unterwerfung. Das sehen wir spätestens dann, als Saul stirbt, als seine ganze Familie stirbt, der Weg auf den Thron frei ist, aber Saul trauert. Er trauert um Saul, um seinen Herrn, wie er ihn hier nennt. Und das macht den Unterschied hier wirklich drastisch deutlich. Der König Israels gegen einen toten Hund, wie David sagt. 3000 Elitesoldaten gegen 600 abgehalfterte Höhlenbewohner. Das sind die beiden Lage, die da gerade aufeinandertreffen. Und David geht aus dieser Höhle heraus und ruft Saul nach. Und als sich Saul dann umdreht, erkennt er, wer vor ihm steht, und er muss wirklich zusammengezuckt sein, als er diesen Zipfel des Gewandes sieht. Nicht, weil jetzt einfach sein teures Gewand kaputt ist, sondern weil er in Kapitel 15 dem Propheten Samuel auch einen Zipfel aus seinem Gewand abgerissen hat, und der dreht sich rum und sagt zu ihm, der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Und jetzt sieht Saul mit eigenen Augen, wer das ist, wer besser ist als er. Der bessere und wahre König steht vor ihm und hat soeben sein Leben verschont, obwohl er, Saul, nichts unversucht gelassen hat, diesen David zu töten. Und David selbst weiß das auch. Er weiß, dass er Recht hat und auch, dass er gerechter ist. Und er spricht das Unrecht von Saul hier offen an. Er wendet sich nicht drumherum. Er schmiert Saul auch kein Honig ums Maul. Er sagt nicht, ja, es war in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen unglücklich zwischen uns, gestörte Kommunikation. Nein, er sagt, Gott ist der Richter. Gott kennt deine Ungerechtigkeit und ihm gehört die Rache. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Im Gegensatz zu dir werde ich mir nicht selbst Recht verschaffen. Nein, Gott gibt mir Recht und er wird dieses Recht umsetzen. Es wird deutlich, dass David Saul nicht tötet, liegt nicht einfach an persönlicher Zuneigung. Er ist deswegen Saul nicht einfach zugeneigt und bringt ihn nicht um. Nein, es liegt nicht an Menschenfurcht, es liegt an Davids Gottesfurcht und dass er Vertrauen hat in Gottes vollkommene Gerechtigkeit. David lebt das aus, was wir eben in Psalm 57, Vers 4 gelesen haben. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Wir haben es eben gehört, David hat diesen Psalm genau in dieser Situation geschrieben. Er vertraut darauf, dass Gott ihn rettet, dass seine Gerechtigkeit siegt und dass er nicht Gleiches mit Gleichem vergelten muss. Und wir sehen auch in diesem Psalm, wie schwer David das gefallen ist. Er hat mit dieser Situation zu kämpfen und er bringt sein Leid vor Gott. Und sein Glaube ist, Gott erfüllt es. Gott wird es tun. Und Gott erfüllt seinen Plan und nicht ich. Er vertraut auf diesen souveränen Gott, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und diese Souveränität Gottes, dass Gott über allem steht und alles in seiner Hand hat, das ist nicht kalt, das ist nicht distanziert, es ist eine liebevolle und eine treue Souveränität. So wie Gott selbst ist, weil er treu zu seinen Leuten und zu seinen Verheißungen steht, weil seine Liebe ohne Ablaufdatum ist. Und das konnte David hier erleben und in Sicherheit und Sicherheit in Gottes Zusagen finden. Und wir können bis heute die gleiche Sicherheit in Gottes Wesen und in seinem Evangelium finden, weil wir sehen, wie Gott sich für uns gibt, weil wir sehen, wie in Jesus alle Zusagen Gottes ihr Ja und Amen finden. Darauf können und müssen wir auch vertrauen. Und das ist entscheidend, denn schauen wir auf unser Leben, dann merken wir, ohne Vertrauen gibt es auch keinen Gehorsam. Das Rückgrat unseres Gehorsams ist das Vertrauen in die treue Liebe Gottes. Das Rückgrat des Gehorsams ist das Vertrauen in die treue Liebe Gottes. In den wahren König Jesus Christus, der selbst unsere Gerechtigkeit geworden ist. Durch sein Blut wäscht er unsere Ungerechtigkeit ab und er schenkt uns seine Gerechtigkeit, mit der uns der Vater jetzt ansieht. Durch seine Gerechtigkeit gibt es jetzt wieder Hoffnung für deine und meine Ungerechtigkeit und durch seine Gerechtigkeit können wir wie David vertrauen, dass keine Ungerechtigkeit dieser Welt für immer bestehen wird. Dass keine Ungerechtigkeit dieser Welt ungesühnt bleiben wird, wenn der wahre König, Jesus Christus, in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, um seine göttliche Gerechtigkeit für immer auf dieser Welt aufzurichten. Das ist das Vertrauen, das wir als seine Nachfolger haben sollen. Und das heißt auch, wir sind nicht Gottes A-Team. Wir sind nicht dafür da, aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit zu machen, loszuziehen und diese Gerechtigkeit aufzurichten. Wir haben nicht den Auftrag, unsere und Gottes Gerechtigkeit mit Gewalt aufzurichten oder uns vor den Menschen selbst zu rechtfertigen. Wir haben den Auftrag, auf Gottes Gerechtigkeit zu vertrauen, in dieser Gerechtigkeit zu leben und nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten und mit unserem Reden und Handeln in einer ungerechten Welt Gottes Gerechtigkeit zu zeigen. Dieser Welt zu zeigen, unserem Umfeld, unseren Nachbarn und Kollegen zu zeigen, bei wem wirkliche Gerechtigkeit ist, bei wem wirkliche Zufriedenheit trotz Ungerechtigkeit in dieser Welt ist und bei wem Vergebung für unsere eigene Ungerechtigkeit ist. Wir brauchen nicht selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir brauchen sie uns weder vor Gott zu erarbeiten, noch zu meinen, wir könnten auf dieser Welt diese Gerechtigkeit aufrichten. Wenn wir es versuchen, dann werden wir genauso gehetzt und genauso wahnsinnig enden wie Saul. Der hatte hier nur noch seine Selbstgerechtigkeit im Blick und hat nie wieder auf Gottes Gerechtigkeit vertraut, hat sich nie wieder auf Gottes Plan verlassen. Er verlässt sich nicht auf Gottes Plan, denn nur der wahre König tut es. Und das ist unser dritter und letzter Punkt. Der wahre König, er verlässt sich auf Gottes Plan. Ich lese ab Vers 17. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte, und er sprach zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat, und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul. Da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Saul sieht den Zipfel des Gewandes. Er hört die Stimme Davids. Er erkennt die Wahrheit in Davids Aussagen. Und er fängt an zu weinen. Vor seinen Elitesoldaten weint der König Israels, weil er merkt: Hier steht einer vor mir, der ist gerechter und er ist besser als ich. Und man fragt sich: Ist das echte Buße, Saul? oder ist es bloße Emotion? Kehrt Saul jetzt endlich von seinem Wahnsinn zurück und beide reiten in den Sonnenuntergang? In den folgenden Versen gibt uns Saul die Antwort. Ja, er weiß, dass das Königtum von ihm genommen wird. Er weiß, dass David besser und gerechter ist. Leider heißt es aber nicht, dass Saul irgendwas in seinem Verhalten ändert. Er sagt in Vers 21 sogar: Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. Aber es passiert nichts. Er gibt es nicht ab, er bittet auch nicht um Vergebung. Und so entspinnt sich hier ja ein ziemlich unangenehmes Vater-Sohn-Gespräch. Der eine spricht seinen Verfolger mit Vater an und der wieder sein Möchtegern-Mordopfer mit Sohn. Doch anstatt, dass Saul sich hier versöhnen will, verlangt er David sogar noch einen Schwur ab, Vers 22. Saul denkt immer noch nur an seinen Vorteil, an sein Erbe, an sein Königtum. Und wir stellen fest, da ist keine Buße, da ist nur Emotion. Es ist nur die Trauer, erwischt worden zu sein. Und dieses Beispiel, das muss uns warnen. Auch bei uns kommt es zu Situationen, in denen wir vielleicht tief betrübt sind, aber da ist keine Buße, da ist keine Umkehr. Gott will nicht, dass wir einfach in Tränen ausbrechen, wenn wir mit unserer Sünde konfrontiert werden. Er will, dass wir zu ihm umkehren, dass wir unsere Schuld erkennen, dass wir sie bekennen und dass wir um Vergebung durch Jesus bitten. Und es wurde in der Vergangenheit viel Schindluder getrieben mit irgendwelchen emotionalen Aufrufen zum Kreuz. So viele haben sich in dieser Atmosphäre bekehrt, haben Tränen vergossen und fühlten sich sicher gerettet. Und bei vielen war das bestimmt auch der Fall, aber viele haben sich seitdem auch immer wieder bekehrt. Sie haben ihr Leben vielleicht immer wieder Jesus übergeben, aber das Leben hatte nichts damit zu tun. Es hat auch gar keinen Bezug zum Evangelium und zu Jesus Christus. Dieses emotionale Ertapptfühlen, das kann uns Buße und Vergebung vorspielen, die nie da gewesen ist. Und damit möchte ich euch jetzt keine Last aufladen, aber ich möchte uns ehrlich hinterfragen, wo wir uns vielleicht nur ertappt fühlen und wo wir doch nicht von unseren falschen Wegen zu Gott umgekehrt sind. Und ich möchte jedem, der mit dieser Frage zu kämpfen hat, der damit hadert, ob Gott vergeben hat, ob meine Buße, ob mein Bekenntnis ausreicht, 1. Johannes 1, Vers 9 zusprechen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Saul hat das nicht erfahren. Er begab sich immer weiter weg von Gott, obwohl er hier so viel sieht, was Gott an und in David getan hat. Er sieht, dass der wahre König sogar seine Feinde liebt, Vers 20. Und es ist ein besonderes Merkmal von David, das wir auch in den kommenden Kapiteln immer wieder sehen werden, dass sich durch sein ganzes Leben durchgezogen hat, dass er seine Feinde liebt und um Vergebung immer wieder bemüht ist, auch über Schmerzgrenzen hinaus. Und das setzt später David sogar um, dieses Bekenntnis und diesen Schwur, den er vor Saul ablegt. Mit Mephibosheth nimmt er den einzigen überlebenden Nachkommen aus Sauls Familie auf, und erfüllt so diesen Schwur. Und trotzdem kein Happy End, kein Ritt in den Sonnenuntergang. Saul zieht in die eine, David in die andere Richtung. Er lebt weiter in den Bergen, weil er weiß, dass Saul noch nicht mit ihm fertig ist. Der wahre König, der trägt vielleicht nicht nach und er liebt auch seine Feinde, aber er ist auch nicht naiv. David vertraut nicht auf Saul, er vertraut auf Gottes Plan. Dass Gott dafür sorgen wird, dass David auf dem Thron sitzen wird, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird und ihn vor der Versuchung bewahren wird, irgendwelche illegalen Abkürzungen zu nehmen. Und was wir an diesem Wochenende und in dieser Predigt festgestellt haben, das ist, dass der wahre König nicht David ist. Er ist der größte König gewesen, an dem sich alle Könige nach ihm messen lassen mussten. Er war besser und er war gerechter als Saul. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber der wahre König, der von Israel ersehnte Messias, war er nicht. Und du magst jetzt sagen, ja, da sieht man es doch wieder. No kings, keine Könige, keine sollen über mich herrschen, ich will herrschen. Du magst auch protestieren gegen diese Könige und alle Könige dieser Welt ablehnen. Und aus menschlicher Sicht machst du das vollkommen zu Recht. David ist nicht der Held dieser Geschichte. David ist nicht der Held irgendeiner Geschichte. Der wahre und bessere David ist der Sohn Davids, der all das erfüllte, was David nicht erfüllen konnte. Es ist Jesus Christus. Der wahre König, der liebte seine Feinde so sehr, dass er sogar für sie stirbt. Der wahre König, der erlöste sein Volk nicht von dem irdischen Feind, nicht von Saul oder den Philistern oder irgendwer, sondern von einem ewigen Feind, dem Tod aufgrund eigener Sünde. Und der wahre König, er hat, wenn du an ihn glaubst, sein Reich schon in dir aufgerichtet. Es ist schon in dir. Und du bist dafür gemacht, diesem König zu dienen. Bis dieser wahre König wiederkommen wird und sein Reich sichtbar aufrichten wird. Gott schreibt Geschichte mit diesem wahren König. Und er will Geschichte schreiben mit diesem wahren König. Auch deine Geschichte will er mit diesem wahren König schreiben. Amen.